Mirko, wann hat dich etwas das letzte Mal zu Tränen gerührt?
Also, gar nicht so leicht. Doch, ich weiß. Ich habe letztens End of Evangelion nochmal gesehen und der hat mich mal wieder zum fünften Mal in Folge richtig gekriegt. Und das ist eigentlich interessant, weil der Film ja gar nicht so eine, ich sag mal vorsichtig, rührselige Stimmung hat, sondern eher ja ziemlich schrecklich ist. Und trotzdem fühle ich mich nach wie vor so verbunden mit diesem Film, mit diesen Themen, mit den dort in diesen bombastischen Symbolen dargestellten Gefühlen, dass mir da einfach die Tränen kommen. Und bei dir?
Ja, das kann ich gut verstehen. So ging mir das ja auch, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und bei mir ist es tatsächlich ein Konzert gewesen. Ich war ja letzte Woche bei Lady Gaga. Menschen, die uns auf Instagram verfolgen, haben vielleicht schon eine Story von mir gesehen. Und das war ein riesiger Bombast von einem Konzert. Ich habe sowas noch nie gesehen und ich war schon bei so mehreren großen Popkonzerten von so Madonna und da ist natürlich immer eine riesige Inszenierung am Start und eine riesige Lichtshow, aber das, wie bei Lady Gaga, war Next Level und ich habe wirklich ein bisschen geweint, weil ich mich einfach so gefreut habe, das erleben zu dürfen. Ein bisschen geweint, weil ich mich gefreut habe, das mit meinem Freund erleben zu dürfen, der halt auch riesiger Lady Gaga-Fan ist. Und aber auch ein bisschen einfach aus Überwältigung, weil das so bombastisch war. Und da wirklich einfach, das Konzert ging so fast 3 Stunden und das war nur Hit an Hit an Hit. Und sie hat eigentlich noch so anderthalb Alben aus der Setlist rausgelassen. Das war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Man hört ein leises Rascheln und Knistern, dumpfe Schritte von links nach rechts und oben und unten und das Quietschen von sich öffnenden Schränken und Schubladen. So oder so ähnlich muss es sich eben für meine MitbewohnerInnen angehört haben, als ich leicht verzweifelt versucht habe, herauszufinden, ob ich noch in irgendeinem Vorratsschrank hier genug Taschentücher habe, um all die Tränen, die in dieser Folge fließen werden, aufzufangen.
Okay, das war unser bester szenischer Einstieg bisher.
In unserer vierten Folge von Rausch, das Soundtrack-Radio, geht es nämlich ums Weinen. Besser gesagt, um Musik, die uns zum Weinen bringt, die uns berührt und tröstet. Wir, das sind Mirko Mooshoff
Hallihallo.
und ich, Charlie Miomalin. Mirko, bist du denn jemand, der nah am Wasser gebaut ist?
Das ist sehr interessant, weil im echten Leben gar nicht. Also da würde ich mir manchmal wirklich wünschen, ich könnte leichter weinen. In der Fiktion aber total. Also insbesondere seit Covid. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist oder was auch immer das zu bedeuten hat. Bin ich so extrem nah am Wasser gebaut beim Filme schauen. Da reichen schon so kleinste Gesten der Menschlichkeit und Nächstenliebe und mir rennen die Tränen übers Gesicht. Das ist wirklich ganz, ganz seltsam, aber für mich auch immer ganz reinigend und toll und ich fühle, dass da was raus kann, das sonst so seinen Weg nicht so ganz an die Oberfläche findet. Aber das ist ja eben auch das Tolle an Filmen, an Serien, an Musik, an Kultur, dass sie einem vielleicht da manchmal auch so ein bisschen auf die Sprünge hilft, was zu katalysieren, das sonst ja nicht an die Oberfläche tritt. Und du?
Das geht mir tatsächlich ähnlich. Also es ist nicht so, dass ich nie weit ab vom Wasser gebaut war, sagen wir mal. Aber ich merke schon seit Covid auch, dass da noch mal sich was verändert hat bei mir. Und ich seitdem sehr viel häufiger weine bei sehr viel simpleren Dingen. Ich weiß noch, dass ich irgendwann vor 2 Jahren oder so im Kino saß und Taylor Swift ihren großen The Eras-Tour-Film ins Kino gebracht hat. Und da saß ich da mit Friends und ich habe einfach nur so beim ersten Song direkt losgeheult, obwohl ich jetzt gar nicht riesen Swiftie-Fan bin. Einfach nur, weil es so schön war und irgendwie so bewegend war, so viele Menschen wieder zusammen an so einem Ort zu sehen. Und das habe ich bei solchen Sachen in so einem Extrem natürlich, da sind natürlich sehr viele Menschen, die zusammenkommen, aber manchmal auch in ganz kleinen Dingen, wo ich denke, so Mann, Es gibt so viel Schönheit auf der Welt. Irgendwie, wenn man durch, ich weiß nicht, sowas wie Covid, wenn sowas irgendwie Schlimmes passiert, das hat, glaube ich, einfach meine Wertschätzung für sehr viel schöne, kleine Dinge auch irgendwie einfach erhoben. Und dann freue ich mich so doll darüber, dass ich dann oft irgendwie doch auch weinen muss.
Ja, also es ist auch schon bei mir kein tragisches Weinen. Es ist immer ein Weinen aus Überwältigung, aus Rührung, aus dem Gefühl der Verbundenheit. Ich glaube, das, was für dich die Eras-Tour war, war für mich der Eurovision Song Contest in Holland 2022 oder 21. Zum ersten Mal wieder diese große Veranstaltung. Also ich war nicht da, ich habe es nur im Fernsehen gesehen. Diese ganzen Menschen dort, diese ganzen Länder verbunden zu sehen, diese auch wirklich tolle Musik in dem Jahrgang, da habe ich auch zu Hause vorm Fernseher ein paar Tränen verdrückt, aus der Isolation heraus. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, ich glaube, es war nicht Holland, aber ich kann es nachvollziehen. Auf jeden Fall.
Doch,
ich
swear, bin ja auch riesen
SC-Fan.
Rotterdam war
wirklich?
Das.
Wirklich, war es Holland?
Ja, es war Holland, glaube ich.
War das Rotterdam? War es nicht? Okay, ich dachte gerade, es war England, es war Schweiz, es war...
Schreibt es in die Kommentare.
Ukraine sollte... Ja, egal. Egal, ist ja wurscht. So. Aber bevor wir einsteigen... Nochmal der Hinweis, dass ihr alle bisherigen Folgen und deren Playlist natürlich, sowie die Playlist natürlich zu dieser Folge, die ihr jetzt gerade hört, alle in den Shownotes findet. Die Playlist updatet sich mit jeder Folge, also speichert sie einfach gerne auf dem Service eures Vertrauens ab und hört immer gerne mit uns mit, denn so macht der Podcast am meisten Spaß. So, Mirko, jetzt bin ich gespannt, mit welchem ersten Song du mich hier zum Weinen bringen wirst.
Boah, das ist echt eine ganz schön krasse Messlatte für die Sendung heute, denn Wein ist ja sowas Subjektives und ich selbst muss sagen, bei der Recherche habe ich gemerkt, es gibt Musik, die mich auf ganz unterschiedlichste Art und Weise berührt und bewegt, aber Musik, die mich zum Weinen bringt, die drückt bei mir dann doch immer einen ganz bestimmten Knopf und die klingt eigentlich auch immer ziemlich ähnlich. Das habe ich selbst vorher nicht gewusst und ich finde es mega interessant. Es ist aber auch ein bisschen langweilig, weil ich hier quasi 100-mal denselben Song in verschiedenen Variationen mitbringen würde. Aber einmal muss ich es jetzt nämlich doch tun. Und zwar mit dem Track, der jetzt folgt. Aus einem Film, von dem ich mich nicht traue, ihn nochmal zu sehen, weil ich die Befürchtung habe, dass es eigentlich eine ganz schöne Luftnummer ist. Und ich möchte ihn eigentlich positiv in Erinnerung behalten. Und ich weiß noch, dass als ich ihn damals auf ProSieben im Fernsehen sah, dass das für mich ein absolutes Erweckungserlebnis war. Also solche Gefühle hatte ich bei einem Film noch nicht gespürt. Ich glaube, ich habe auch noch nie, zumindest kann ich mich daran nicht erinnern, bei einem Film geweint. Und das war das erste Mal, da muss ich so 16 Jahre alt gewesen sein, als ich dort V wie Vendetta im Fernsehen sah.
Ach. Ja, das ist auch so ein typischer ProSieben-Film. Das ist auch so, der lief auf so ProSieben und Kabel 1 ganz viel.
Typischer ProSieben-Film, auch typischer jugendlicher Weltschmerz-Film, würde ich sagen. Und wirkt vielleicht ein bisschen deeper, als er dann am Ende ist. Aber den Track, den wir jetzt hören, Evie Reborn, ist in einer ganz, ganz tollen Szene zu sehen. Ich habe sie mir heute nochmal angeguckt. Ich kann bestätigen, sie ist wirklich nicht komplett schrottig. Und es ist ein absoluter Überwältigungstrack. Also die erste Minute, sage ich gleich an, müsst ihr ein bisschen durchhalten. Das ist so ambient Gewaber im Hintergrund, aber dann geht es los. Wir hören jetzt von Dario Marianelli, Evie Reborn aus dem Film V wie Vendetta.
Krass. Ich kann sehr gut verstehen, dass dich der Track so rührt. Ich fand ihn auch ganz toll zu hören. Es war für mich aber eine sehr komische, absurde Hörerfahrung, weil ich den Film tatsächlich nie gesehen habe. Ich war nie, ich war nie die Generation von ProSieben-GuckerInnen, die alt genug waren, um das zu gucken, weil ich glaube, der lief dann ja so ein bisschen später, weil der ab 16 war.
Oh ja, die große 16 auf dem Bildschirm.
Ja, und dann lief der ab 16, ab 22.15 Uhr oder so. Und da durfte ich natürlich nicht mehr wach bleiben. Du bist ja auch ein paar Jahre älter als ich.
Ja, erinnere mich noch
dran, Charlie. Ja, nicht so viele.
Da kommen mir gleich die Tränen schon wieder.
Aber nein. genau, und deswegen soll ich dir sagen, woher ich diesen Track aber kenne.
Oh, ja, unbedingt. Sag nicht TikTok, bitte.
Aus dem Trash-TV. Ja, man muss ja sagen, beim Trash-TV, wenn du so Sommerhaus der Stars oder Dschungelcamp oder dergleichen guckst, dann haben die Leute, die das schneiden, ja oft schon einen sehr guten Musikgeschmack. Ich habe da schon sehr viel tolle Musik, die ich mag, wiederentdeckt und dachte, wie kommt jetzt dieser absurde, nischige Track hier in dieses riesige 20.15 Uhr Format? Aber ich meine, ich kann dir nicht genau sagen, wo, in welchem Format, aber ich meine, dass es ein Track ist, der schon oft in solchen Formaten genutzt wird, auch so entweder am Anfang der Staffel, um zu sagen, hier, dieses Jahr, das Dschungel Camp noch krasser und hier und dann reisen die Stars da mit dem Helikopter an und springen nochmal in den Fluss auf dem Weg zum Camp und im Sommerhaus beim Zusammenschnitt der ganzen Streitereien, die wir über die nächsten 3 Monate mitverfolgen müssen, ob wir wollen oder nicht, oder auf dem Weg zur Dschungelprüfung hin oder so, also da kommt dann solche Musik.
Oh, das finde ich aber räudig so jetzt.
Ja, und aus so einem Zusammenhang kenne ich, glaube ich, diesen Song. Weil mir, also gar nicht im Kompletten, speziell dieser orchestrale Part, diese Melodieführung, sage ich mal, kam mir das sehr, sehr bekannt vor. Aber das hat meine Wahrnehmung von dem Track an sich jetzt nicht getrübt. Also es war so kurz, ich glaube, daher kenne ich das, wie funny. Aber ich fand es trotzdem super, super schön anzuhören. Und jetzt auch mal nicht mit RTL Voiceover drüber, sondern einfach wirklich den Track so pur mal zu hören. Der ist wirklich richtig toll. Ein ganz krasser Aufbau mit dieser E-Gitarre da am Anfang, die reinkommt, bevor dann das Orchester übernimmt. Dann kommt noch der Chor rein und das baut sich alles auf zu so einem tollen Crescendo. Ich habe nicht geweint, aber ich fand es wunderschön.
Ja, das ist auch, glaube ich, genau der Knopf, der bei mir gedrückt wird. Es ist das Crescendo, es ist das sich steigern, das überfordern, überwältigen und dann sind es für mich wirklich die Streicher. Also da fühle ich mich wirklich wie ein Roboter, komme mir auch sehr dumm vor, aber die Regel ist, wenn Streicher da, dann Mirko weint, wenn Streicher nicht da, dann Mirko weint nicht. Das ist wirklich, also kann ich fast 1:1 so auf jeden Track übertragen. Auch wenn bei Herr der Ringe am Ende nochmal das ganze Orchester und die Streicher reinkommen, mir laufen die Tränen übers Gesicht. Ein Klavierstück kann mich total rühren, mich total melancholisch machen, aber ich werde dabei nicht weinen, weil die Streicher fehlen. Das ist extrem komisch. Ich finde es auch selbst ein bisschen dumm, aber was soll ich machen? So ist scheinbar meine Biologie da gebaut. Und Dario Marianelli ist ein Composer, der extrem viel Streicher benutzt. Man kennt ihn zum Beispiel auch aus dem Stolz und Vorurteil Soundtrack. Oder auch Abbitte, für den er damals den Oscar für den besten Soundtrack gewonnen hat. Jane Eyre hat auch noch einen richtig coolen Soundtrack und der Track Awaken dort ist quasi 1:1 ein Cover von dem Stück, das wir gerade eben gehört haben, nur noch mit einer zusätzlichen Solo-Violine dazu. Also das ist dann für mich der absolute Streicher-Overkill, da kann ich gar nicht mehr. Und von allen Paddington-Filmen hat er auch die Scores gemacht. Also schafft es eigentlich immer, mich zu rühren. Und VW Vendetta, vielleicht sage ich kurz, worum es geht, spielt im faschistischen, dystopischen Großbritannien in einer alternativen Welt bzw. Zukunft und V, ein Typ mit einer Guy Fawkes-Maske, rebelliert als Terrorist gegen dieses faschistische System und wird dann später von der titelgebenden Evie, gespielt von Natalie Portman in dem Film, unterstützt. Und weil der Film so alt ist, glaube ich, das kann ich spoilern, es passiert auch ungefähr so in der Mitte. V entführt Evie und tut so, als wäre er die faschistische Geheimpolizei, foltert sie, verhört sie, sperrt sie in eine kleine Zelle, rasiert ihr den Kopf kahl. Das ist auch das Bild, das man so ikonisch aus dem Film kennt. Und versucht sie zu brechen, damit sie danach keine Angst mehr spürt. Bisschen fragwürdige Methode, finde ich, wenn ich jetzt nochmal so über den Film nachdenke.
Ganz dezent
fragwürdig. Aber Evie findet dort in dieser Zelle einen Brief einer Inhaftierten, die vor ihr in dieser Zelle war. Eine junge lesbische Frau, die wegen ihrer Sexualität dort eingesperrt wurde und dann auch starb. Und fühlt sich ganz verbunden durch diesen Brief mit dieser Person. Und am Ende, wenn sie dann quasi freigelassen wird und merkt, das war alles nur Fassade, ich wurde eigentlich gar nicht hier festgehalten, lösen sich bei ihr so, wie soll ich es beschreiben, die Ego-Grenzen auf. Sie steht auf dem Dach, es regnet, sie breitet die Arme aus und versteht, dass es Dinge gibt, die größer sind als man selbst, größer als das Ego, dass es Ideen gibt, für die man bereit sein kann zu sterben. Das ist dann am Ende auch die Message des Films. Menschen können zu Ideen werden. Also ich möchte nicht mehr so genau da jetzt reingucken, glaube ich, ob das alles so für mich heute noch vertretbar ist. Aber in dieser bestimmten Zeit, in meiner Teenagerzeit, fand ich diese Idee, dass sich mit anderen verbinden, die Grenzen des Ichs auflösen, das hat mich damals irgendwie total berührt. Und ich glaube, vielleicht ist das was, das kann einen auch nur so richtig in diesen Teenagerjahren catchen. Dieses Gefühl kann ich heute auch nur noch ganz, ganz schwer spüren. Damals hat es mich auf jeden Fall in dieser bestimmten Zeit genau im richtigen Moment abgeholt und ich glaube von dort auch dann in eine richtige Richtung gelenkt. Deswegen hat dieser Track für mich immer noch emotionalen Wert. Und Fun Fact, es war der allererste Track, den ich bei Spotify in meine Playlist, die inzwischen über 7000 Songs beinhaltet, hinzugefügt habe. Deswegen sehe ich den auch immer noch so als kleines Kachelbild in dieser einen Playlist. Ist vielleicht auch nicht so eine gute Methode, alles nur in einer einzigen Playlist zu sammeln. Das wird mir irgendwann noch auf die Füße fallen. Aber mein Streaming-Musikgeschmack ist quasi auf Eevee Reborn aufgebaut. Deswegen musste ich ihn heute einfach mitbringen.
Das kann ich gut verstehen. Ja, ich freue mich auch richtig doll, dass du den mitgebracht hast. Und ich muss sagen, ich habe ihn nie gesehen, aber das ist ja schon ein Film, der sehr viel kulturellen Impact hatte und diese Guy Fawkes-Maske auch nochmal als Symbol total geprägt hat. Ich glaube schon, dass ich den mal nachholen will. Einfach nur, um zu sehen, what the fuss is about. aber genau, und wie ich ihn dann finde, werden wir dann sehen. Aber erstmal habe ich jetzt noch einen Track für dich. Du hast eben gesagt, Klavierballaden kriegen dich eigentlich nicht so. Und die bringen dich nicht so zum Weinen.
Nee, also kriegen schon, nur die Tränen, die kommen da meistens halt leider nicht.
Ich habe jetzt einen Track für dich. Ich freue mich jetzt schon seit vielen Wochen, seitdem feststand, dass wir über dieses Thema reden, da war ganz klar, dieser Track muss rein in die Playlist und ich freue mich so sehr, dir den zu zeigen. Ich hoffe, du kennst ihn noch nicht. Das ist wirklich, ich liebe den abgöttisch. Der Track heißt Before My Time von J. Ralph und Scarlett Johansson aus einem Dokumentarfilm namens Chasing Ice von Jeff Orlowski.
Wunderschön. Wirklich wunderschön, Charlie. Das ist, ich bin ganz begeistert. Nicht nur, weil Streicher denn vorkommen, aber die haben mir auf jeden Fall am Ende noch den Rest gegeben. Erst diese einsame, wirklich weinende Violine und dann am Ende nochmal das Quartett oder Trio, ich weiß es nicht, das da reinkommt. Dann Scarlett Johansons Stimme hat so einen Charakter. Einfach dieses Raue, dieses ja auch gebrochene, trauernde. Das Piano, dieses Jazzige und dann auch noch die Lyrics, I don't wanna die alone, I don't wanna die alone, immer und immer wieder. Ja, wer will das schon? Also ich finde es wirklich, ich bin ganz, ganz angetan und ganz begeistert. Ich habe von dem Film noch nie etwas gehört, sehe aber auch oder habe die ganze Zeit hier auf dieses Cover geblickt, von diesem kleinen Bötchen zwischen diesen riesigen Eisschollen links und rechts, diesen Bergen. Und das hat mir dieses Gefühl von Kleinsein, Alleinsein, Einsamkeit, ausgeliefert sein irgendwie gegeben. Also, ich war den Tränen nahe, doch, das kann ich schon sagen.
Schön. Ich kann sagen, die ersten Tränen der Folge sind gefallen bei mir, auf jeden Fall gerade wieder. Dieser Song berührt mich jedes Mal, wenn ich ihn höre. Ich habe gestern bei der Vorbereitung für die Folge zwischendurch einfach nur den Text gelesen und wollte mir ein Zitat raussuchen, was ich hier irgendwie nochmal einbauen kann. Und allein beim Lesen des Textes habe ich wieder geweint. Der berührt irgendwie so tief was in mir. Der Song hat für mich eine ganz lustige Geschichte, also so Entdeckungsgeschichte. Der war nämlich bei den Oscars nominiert. Und bei den Oscars gibt's ja immer so Snippets. Ich meine, 2012 oder 2013 war das. Da war der nominiert. Und da gibt's ja oft so Snippets von den Nominees für die gewissen Kategorien. Und oft können ja die Leute, die nominiert sind für besten Song, auch auftreten. Aber dieser Song ist leider nicht live performt worden. Und der kam in so einem 10 Sekunden Nominee-Snippet vor. Aber da habe ich nur dieses Klavier und diese Streicher gehört und ich war so, oh mein Gott, was ist das? Und habe das sofort damals rausgesucht und dann jetzt seit über 10 Jahren trage ich den mit mir und das ist einer der Songs, der mich immer wieder unfassbar rührt. Ich habe diesen Film tatsächlich noch nie gesehen. Und der Song stand für mich immer für sich. Aber ich habe gestern noch mal in den Film reingeguckt, jetzt das erste Mal. Der Film Chasing Ice. Das ist übrigens, Fun Fact, erst der dritte Song, der jemals aus einem Dokumentarfilm auch für einen Oscar nominiert wurde.
Ah.
Und dieser Dokumentarfilm dokumentiert halt den Schwund von Gletschern und ist halt eine Doku über den Klimawandel, hat aber allein von dem, was ich jetzt schon gesehen habe, wirklich sehr beeindruckende Bilder. Und das gibt natürlich dem Song nochmal ganz viele andere Deutungsebenen. Ich glaube, ich liebe den so, weil er so, er wirkt so bewusst gespielt. Also so jeder kleine Akzent dieses Klaviers und von Scarlett Johanssons Gesang ist irgendwie in der Betonung so unglaublich gut aufeinander abgestimmt und dieses Piano spült uns so an den Strand von Scarlett Johanssons kratziger Stimme und man wird so gewogen in so einem Gefühl von Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit. Es hat auch so was Schlafliedmäßiges, irgendwie so was Beruhigendes, aber dadurch eben auch was Todtrauriges, weil man weiß, hier geht es nicht um einen Schlaf, aus dem man wieder aufwacht. Und die Geige kommt da noch rein. Da habe ich dann eben gedacht, als du gesagt hast, Klavierballaden bringen dich nicht zum Weinen, da dachte ich so, ha, es kommt noch die Geige, aber von der verrate ich Mirko noch nichts. Die ist dann eine Überraschung.
Kalt erwischt.
Ja, aber die, ach, allein wie die endet, auf diesem ganz hohen kleinen Ton, wie sie so ganz verzweifelt, wie so ein kleines letztes Flehen, bevor sie dann verstummt, dann nochmal so aufheult, Scarlett Johansson hat bestimmt ganz viel Tolles in ihrer Karriere gemacht, aber das ist für mich das Beste, was sie je gemacht hat. Und wenn ich auch nur einen Song schreiben werde in meinem Leben, der so on point ist und mich so umhaut wie dieser Song, dann kann ich in Frieden ruhen. Also das ist wirklich für mich einfach so ein ganz kleiner Schatz, den ich hier mal bergen wollte.
Ja, jetzt, wo du das so ausführst, finde ich, kriegt das auch so was Apokalyptisches. Und ich liebe das ja sowieso, sich so in dem Apokalyptischen so einzumummeln, so kuschelig und quasi dem Ende so langsam entgegenzutuckern mit diesem kleinen Boot und trotzdem sich nochmal in so eine Kuscheldecke einzuwickeln. Das ist ja auch irgendwie vielleicht so ein Millennial-Lebensgefühl, ich weiß es nicht. Aber damit kann ich total connecten. Und ich finde, das ist auch so ein brutal ehrlicher Song ist. Und das bringt mich auch immer so zum Weinen. Also jetzt bei dem ersten Track, bei Evie Reborn, habe ich das schon das Gefühl, da steht der Composer so ein bisschen über mir und schmeißt mich zu mit Sachen und das funktioniert auch und berührt mich sehr. Aber dieses Lied ist eins, das wird mir so auf Augenhöhe vorgesungen und die Person sagt mir, das ist es nicht traurig? So ungefähr. Oder ist es nicht schön? Und ich stehe dann daneben und sage, ja, du hast recht. Und das ist was ich total schätze. Also, was mich, glaube ich, dann auch zum Weinen tatsächlich bringt, ist nicht super subtil, ist nicht um die Ecke, ist nicht durch ein Symbol ausgedrückt, muss nicht originell sein. Es muss mir einfach nur wirklich ganz ehrlich und wahrhaftig quasi ins Gesicht gesagt werden. Da muss jemand ganz ehrlich mit seinen Emotionen umgehen, sonst funktioniert das für mich nicht. Und hier habe ich das total gespürt.
Ja, das hast du richtig, richtig schön beschrieben und das geht mir auch so. Ich glaube, weil es halt auch so, das passiert auch, weil die Komposition so minimalistisch daherkommt und weil Scarlett Johansson auch nicht so jetzt irgendwie vocalmäßig da irgendwie crazy abgeht, wie wir das zum Beispiel in der letzten Musical-Folge hatten, sondern es ist alles so gesungen, aber es ist auch gar nicht so weit fern vom Gesprochenen. Es ist so ein, also der Gesang selbst klingt schon so niedergeschmettert.
Aha.
Und nicht, als würde er die Traurigkeit jetzt noch mit den höchsten Noten, die er erreicht, ausdrücken wollen, sondern der ist so wie der Song. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll.
Es ist schon auch eine Erschöpfung irgendwie, oder? In dem Song. Es ist so,
ja,
man ist schon auch schon so schlapp. Und das, was man sich gerade noch wünscht, ist, gut, wenn man schon das Sterben nicht verhindern kann, dann zumindest nicht alleine.
Ja. Ich kann noch sagen, was vielleicht auch noch damit reinspielt, J. Ralph, der Komponist, hat viele Kompositionen gemacht, vor allem für Dokumentarfilme und kann selbst auch gar keine Musiknoten lesen oder schreiben.
Oh.
Also er hat sich das alles so autodidaktisch beigebracht und das schätze ich auch oft an MusikerInnen, Weil ich dann oft das Gefühl habe, dass die jetzt nicht perfekt sauber arbeiten, aber dass sie so eine rohe Emotion und so eine rohe Kraft irgendwie mit in ihre Musik nehmen. Wir sind ja beide auch Nick Cave-Fans. Und wenn der singt und wenn der Klavier spielt, auch bei seinen Akustik-Performances, dann haut er in die Tasten, wie es sich für ihn richtig anfühlt und jetzt nicht wie so das Notenblatt es jetzt gerade diktiert. Und das kann manchmal super kraftvoll sein. Und so geht es mir einfach auch bei dem Stück. Ja.
Ich habe auch tatsächlich an Warren Ellis gedacht, bei dieser einsamen Violine, die da im Hintergrund so rumjazzt.
Ja, ja, auch gute Referenz.
Ja gut, dann schließe ich gleich hieran an. Ich habe vorhin von Ehrlichkeit gesprochen und ein Composer und auch ein Filmemacher, der für mich das total verkörpert, das sind Joe Hisaishi und Hayao Miyazaki. Wer sollte es auch sonst sein? Die dürfen natürlich hier nicht fehlen. Das ist auf jeden Fall ein Duo, das es mit 100%iger Wahrscheinlichkeit schafft, mich zu Tränen zu rühren. Egal, was sie tun. Und der Film, an dem die beiden zuletzt zusammengearbeitet haben, Der Junge und der Reiher, finde ich, hat einen total interessanten Soundtrack. Der funktioniert nämlich so ein bisschen anders als die sonstigen total bombastisch-orchestralen Joe Hisaishi Ghibli-Scores. Er ist nämlich ganz zurückgenommen und funktioniert eigentlich nur über weite Strecken mit dem Piano. Nach aber so einer Stunde 15 im Film kommt plötzlich das komplette Orchester rein, inklusive Streicher. Und das war für mich natürlich der Moment, endgültig in Tränen auszubrechen, weil es auch eine wunderschöne Szene ist. Die beste Szene des Films, finde ich. Eine absolute Highlight-Szene aus dem ganzen Schaffen Hayao Miyazakis. Und die würde ich jetzt gerne vorspielen. Der Track heißt Reincarnation aus dem Soundtrack von Der Junge und der Reiher oder The Boy and the Heron oder How Do You Live, wie auch immer man diesen Film nun nennen mag, von Joe Hisaishi.
Ja, Mirko, tatsächlich habe ich auch über diesen Film nachgedacht bei der Vorbereitung zu dieser Folge. Ja, und ich habe auch überlegt, ob ich was von diesem Soundtrack nehme, aber ich war mir unsicher, was, weil kein Track mir so richtig passend dafür rausgestochen ist, aber den habe ich tatsächlich übersehen. Und ich kann auch voll verstehen, warum du den genommen hast. Ein wunderschöner Song. Und ich muss sagen, Der Junge der Reihe, The Boy and the Heron, How Do You Live, wie auch immer wir ihn nennen wollen, ist in sehr kurzer Zeit zu meinem aktuell Lieblings-Ghibli-Film geworden. Und diese Szene ist mir sofort vor Augen, während ich das höre. Also das ist ja, wenn Mahito auf diesem Schiff ankommt oder nachts nach draußen geht, den Mond sieht und dann die Varavaras langsam nach oben schweben.
Ja, genau.
Und das ist auch mit eine meiner Lieblingsszenen, wobei der Film viele davon hat. Aber das ist auch eine, die hängen bleibt, weil sie so ruhig und so einsam ist und so ein ganz kurzer kleiner Ruhepol in dem ganzen Spektakel, was vor allem in der zweiten Hälfte dann noch so passiert in dem Film. Ich bin angetan. Es ist auch mein Lieblings Joe Hisaishi Soundtrack. Dementsprechend hast du mich mit diesem Track sehr glücklich gemacht.
Da freue ich mich aber sehr. Ich wollte gerade ansetzen zu erklären, worum es geht bei Der Junge und der Reiher, aber das ist eigentlich so kompliziert, dass ich überhaupt nicht wüsste, wo ich da anfangen sollte. Also ganz grob, dass Mahito, du hast ihn gerade schon erwähnt, durch ein Portal geht und in der Zauberwelt ist und die so ein bisschen sein tatsächliches Leben spiegelt, das ein bisschen traurig ist, seitdem ja seine Mutter bei einem Angriff auf Tokio in den Flammen gestorben ist. Und er jetzt mit seinem Vater und ich glaube seiner Tante, die seinen Vater geheiratet hat, in so einem ganz sterilen, abgelegenen Landhaus lebt und ja, alles irgendwie so nach Tod riecht und da gibt es keine Geräusche, keine Tiere. Eigentlich ist es so der absolute Anti-Ghibli-Film, wo die Natur und alles immer so beseelt und lebendig ist und hier ist wirklich alles tot und platt und grau und steril. Und diese Zauberwelt dahinter, die ist ganz anders, die ist ganz lebendig und trotzdem dreht sich irgendwie alles ums Sterben, um die Vergangenheit. Vergänglichkeit. Und in dieser Szene, in der eben die Varavaras, diese kleinen weißen Wesen, die so aussehen wie, ich weiß nicht, aufgeblasene Handschuhe oder so, in den Himmel fliegen, in so einer DNA-Helix-Formation irgendwie, und wir erfahren, dass das die Seelen sind von den Menschen, die erst noch geboren werden, ist natürlich dieses Thema Lebenszyklus, geboren werden und sterben, auch total präsent. Und ich finde, hier läuft wieder so Musik gegeneinander. Wir haben im Hintergrund nämlich dieses Varavara-Theme, das es auch als eigenen Track auf dem Soundtrack gibt. Dieses dum, 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 dum. Also so eine ganz verspielte, kindliche, niedliche Melodie. Und im Hintergrund aber diese getragenen, tragischen Streicher. Also quasi das Werden und das Vergehen zusammen in einem Track. Und das ist für mich auch irgendwie so das Thema des ganzen Films. Und diese Gleichzeitigkeit hat mich da total aus den Socken gehauen. Ich war da wirklich ganz aufgelöst im Kino. Und noch dazu kommt eben, dass es der erste voll orchestrierte Track ist, nachdem man die ganze Zeit diese sehr ja experimentelle, fast repetitive Klaviermusik gehört hat, die manchmal nur aus zwei Tönen besteht, die sich abwechseln. Also das fand ich sehr, sehr interessant und hat sich hier für mich total eingezahlt.
Ja, ich glaube, es gibt noch einen Punkt im Film, wo ganz am Anfang, wo kurz das Orchester einsetzt, denn der Film startet ja mit diesem Rückblick auf diesen Angriff, und dann kommt irgendwann so ein Voice-Over, das, wo Mahito sagt, dass er halt eben mit seinem Vater geflohen ist, und man sieht dann so einen Zug, meine ich, über die Leinwand fahren, und da setzt einmal kurz das Orchester ein und der Titel erscheint, und da habe ich auch schon geheult. Ich kann das voll nachvollziehen. Und ich glaube, dieser Soundtrack ist so interessant, aber auch so kohärent. Und dieser Film, den der Soundtrack bespielt, ist auch so surreal und so abstrakt und so verträumt und teils gar nicht so kohärent erzählt, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich den sehe, dass es vor allem der Soundtrack ist, der den Film so zusammenhält. Da sind so ganz viele Ideen drin, die schon thematisch alle zusammenhängen, aber nicht auf so einer klassischen Erzählebene, jetzt geht die Person dahin und dann passiert das und dergleichen. Da kann man dem Ganzen nicht immer so gut folgen. Aber ich habe das Gefühl, der Soundtrack ist so ein bisschen die Basis des Films, die das alles zusammenhält und die uns am Ball bleiben lässt und uns auch irgend so ein bisschen Orientierung gibt dadurch. Ja. Also so geht's mir mit dem Film. Und deswegen finde ich den auch ganz, ganz, ganz bezaubernd.
Es gibt da am Ende dieses Bild von diesem Bauklötzchenturm, der immer so gerade kurz vor dem Zusammenbrechen ist. Und das ist für mich eigentlich auch ein Bild für diesen Film, der eigentlich auch in der Theorie zusammenfallen müsste, weil dann kein Puzzlestück so richtig in das andere passt. Und das ist aber dann doch genau das, was den Film so spannend und so nachhallend macht für mich.
Ja, und ich finde es auch sehr interessant zu wissen, dass Hayao Miyazaki ja wohl Joe Hisaishi einfach den Film gegeben hat und gesagt hat, hier, mach. Also ich glaube, es gab gar nicht so große Instructions dazu. Mhm. Und das ist schon auch ein, also das ist wirklich beeindruckend, was er dann daraus komponiert hat und wie gut das alles zusammenpasst und alles zusammenfügt. Es gibt auch, kann ich auch noch empfehlen, einen ganz tollen Track, der über die Closing Credits läuft, über die Ending Credits vom Film. Das ist so ein Popsong, ein bisschen mehr, aber den finde ich auch richtig, richtig rührend. Oh ja. Also, falls ihr den noch nicht in der Playlist habt, den kann ich auch von Herzen empfehlen. Ich bin ein super Fan, zusammen mit dir.
Spinning Globe heißt, glaube ich, dieser letzte Track. Ich finde den auch ganz, ganz toll. Übergebe jetzt gerne an dich.
Ja, Mirko, wir haben jetzt viel auch so ein bisschen traurigere oder jetzt auch ein bisschen melancholischere Musik gehört. Aber jetzt wecke ich uns mal ein bisschen auf aus der Melancholie heraus, denn jetzt wird es ein kleines bisschen lauter. Jetzt kommt ein Song, den ich dir schon mal gezeigt habe vor Monaten.
Oh.
Aber du weißt den Filmkontext nicht. Ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Wir hören jetzt den Song Slip Away von Perfume Genius.
Okay. Na, daran erinnere ich mich natürlich. Ich hatte den auch schon in meiner Playlist abgespeichert, zusammen mit ein paar anderen Tracks aus diesem Album, das ich auch wirklich sehr schön fand. Für mich klingt das total nach Ausbruch oder Neuanfang. Und ich muss erstmalig an Arcade Fire denken. Das ist mir beim ersten Mal, als ich dieses Album gehört habe, nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo ich die ganze Zeit überlegt habe, was könnte das für ein Film sein, hatte ich die ganze Zeit Bilder aus diesem Life of Walter Mitty oder so im Kopf, der ja auch Arcade Fire Soundtrack zumindest im Trailer benutzt hat, und sehe da irgendwie Ben Stiller auf einem Longboard in Island vom Vulkan runterschlittern oder so. Diesen Film sollte ich, glaube ich, auch nicht nochmal gucken. Der würde, glaube ich, auch verlieren. Aber ich sehe trotzdem da, also ich habe zwar null Ahnung, wo das herkommt, aber ich vermute, es ist ein Film, der sich mit dem Thema Ausbrechen oder Neubeginn beschäftigt. Und den Song an sich finde ich auch richtig toll, und insbesondere dieses Cembalo, das da, also ich glaube zumindest, dass es eins ist, am Ende noch reinkommt und dem Ganzen diesen barocken Sound noch gibt. Also das ist ganz toll, finde ich.
Ich verrate jetzt, aus welchem Film das ist. Es ist aus Booksmart.
Ah ja, okay, naja,
Ja.
Ausbrechen, Neuanfang, zumindest, ja, doch, bisschen, oder? Ja, naja.
Ich kann ja mal sagen, worum es mit Booksmart geht. Und dann können wir noch mal drüber reden, wie sehr da ausgebrochen wird. Also Booksmart ist ein Coming-of-Age-Comedy-Film von Olivia Wilde, in dem zwei Teenies, Amy und Molly, die haben sich immer um Noten gesorgt und waren während der Schulzeit nie groß feiern und haben viel erlebt. Und kurz vor ihrem Abschluss von der Highschool erfahren sie, dass alle anderen auch super Abschlüsse hatten, aber die waren trotzdem feiern und hatten eine gute Zeit. Das geht ja so nicht an, und dementsprechend entschließen sie sich, in der Nacht vor ihrem Abschluss nochmal feiern zu gehen und landen auf verschiedenen Hauspartys. Herzen werden gebrochen, Drogen werden genommen, Freundschaften werden auf die Probe gestellt und man hört ganz viel gute Musik, wie zum Beispiel dieser Track von Perfume Genius. Ich mag den Film sehr, sehr gerne. Das ist einer der wenigen Filme, die ich mal so alleine zu Hause geguckt habe und laut loslachen musste, was ja immer so ein Qualitätsmerkmal für Komödien ist. Der hat einen unfassbar tollen Cast, allen voran die Hauptdarstellerinnen Caitlin Dever und Beanie Feldstein. Aber es gibt auch Billie Lloyd in diesem Film, die so ein bisschen die ganze Zeit auf Drogen ist. Das ist die Tochter von Carrie Fisher, die man als Prinzessin Leia aus Star Wars kennt. Und die ist so absolut hilarious in diesem Film. Die stiehlt für mich jede Szene. Ich habe immer das Gefühl, die ist eigentlich 1,5 Stunden da, weil die so zwischendurch reinkommt und einen Spruch macht und ich mich darüber 10 Minuten freue, bis sie das wieder dann wieder auftaucht. Aber eigentlich ist sie nur so 8, 9 Minuten in den Film allein. Dafür lohnt es sich schon. Davon abgesehen gibt es auch noch so eine Stop-Motion-Drogensequenz mit Puppen. Es ist alles toll. Und der Song kommt in einer ganz, ganz tollen Szene vor. Vielleicht meine Lieblingsszene des Films. Denn wir begleiten Amy dabei, wie sie in einen Pool springt und ihrem großen Crush Riley in den Pool folgt, auf einer Hausparty. Und wir sehen dann, wie sie unter Wasser taucht und sehen dann, wie sie dort schwimmt und wie sie so diese ganzen verschlungenen Beine von am Beckenrand knutschenden Paaren sieht und da so mittendurch schwimmt. Und das sieht visuell wunder, wunderschön aus. Ich habe schon oft genug gesagt, ich bin auch einfach eine Wassermaus. Das spielt
Wassermaus.
unter Wasser, das sieht schön aus. Das kriegt mich schon mal. Dann läuft einer, und ich kannte den Song halt auch schon vorher, läuft einer meiner All-Time-Favorite-Songs auch noch darüber. Und der Song hört auch erst auf und der läuft auch fast komplett durch, bis sie dann so richtig aus dem Wasser auftaucht. Also das läuft auch in Slow Motion. Also ansonsten könnte die Amy sehr gut Luft anhalten. Und genau, dann taucht sie auf und dann sieht sie, dass Riley schon längst mit jemand anderem rummacht, was sehr, sehr herzzerbrechend ist. Aber es ist eine wunderschön gefilmte Sequenz und ein wunder, wunderschöner Song. Ja. Und der Song selbst, zu dem kann ich auch noch kurz was sagen. Das ist so ein bisschen so ein Protestsong. Also da geht es ja um so Liebe zwischen zwei Leuten und die eine Person versucht, die andere Person so ein bisschen zu beschwichtigen, zu trösten und zu beruhigen, weil es eben Menschen gibt, die der Liebe im Weg stehen und die sie nicht sehen wollen. Und das ist natürlich Perfume Genius selbst, ist schwul. Der Song kam 2017 raus, auch so ein bisschen ein Protestsong gewesen, nachdem Trump Präsident geworden ist, aufgrund der ganzen Angriffe, die queere Menschen dann wieder seitdem mehr durchleiden. Und in dem Musikvideo sieht man auch so Trump-eske Gestalten, die den so durch so eine ganz barocke Welt verfolgen. Auch wunderschön.
Ja, das muss ich generell sagen. Also die Musikvideos, die ich gesehen habe von Perfume Genius, die fand ich immer so ganz, ganz toll, ganz opulent, ganz rauschhaft irgendwie. Ja, und Booksmart, muss ich sagen, das ist so ein Film, von dem weiß ich, dass ich den ziemlich gut fand, aber leider wirklich fast alles vergessen habe. Also es gibt noch so eine Kotzszene, die mir leider sehr präsent noch ist im Kopf, weil ich weiß, dass ich sie unfassbar unangenehm fand. Und ich erinnere mich noch, wie es ausging und ich das Gefühl hatte, das ist so ein bisschen auch so eine Wunscherfüllungsfantasie von anderen Millennials, die am Ende nicht noch mal vor der ganzen Stufe sprechen durften und beklatscht wurden. So. Davon träumen wir natürlich alle irgendwie, noch mal so eine ganz rührende Rede zu halten und die Grenzen zu überwinden und zu sagen, sind wir nicht alle im selben Boot und so. Und hier hat es wirklich geklappt. Das war dann für mich auch ein katharsisches Erlebnis. Sonst hat der sich leider ziemlich vollständig aus meinem Gedächtnis gelöscht. Aber vielleicht umso besser, ich sollte ihn noch mal gucken und mich von Neuem davon begeistern lassen. Denn was du da beschreibst, diese Pool-Szene, klingt eigentlich ziemlich cool. Ja, das möchte ich auch noch mal sehen.
Ja, ich finde, der Song ist so ein bisschen zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Ich glaube, der letzte Film von Olivia Wilde ist halt auch so ein bisschen gefloppt und war kein Kritikerliebling. Deswegen, glaube ich, ist der auch noch mal mehr untergegangen. Aber Booksmart, der ist schon echt toll. Und der Song, wir haben ja das Thema Wein, dazu kann ich ja auch noch was sagen, der bringt mich wirklich immer zu weinen, weil er so tröstend ist. Also ich höre den ganz oft, wenn ich irgendwie super traurig bin. Und das ist dann für mich wie so eine Umarmung von einem guten Freund, der sagt, es wird schon alles gut, dich wird nichts unterkriegen, let's go. Und dann ist dieser Song so durchbrechend, so aufbrechend, dass wirklich jeder schlechte Gedanke irgendwie von dem beiseite gepustet wird, bis irgendwie nur noch das Glück und die Liebe und die Schönheit der Welt stehen bleibt. Und da bin ich immer richtig... richtig, richtig glücklich danach. Und das Weinen wandelt sich dann in ein eher glückliches und dankbares von einem traurigen. Und ich weine jetzt nicht immer, wenn ich den Song höre, aber wenn ich den so länger nicht gehört habe, dann hittet der anders. Das ist schon echt toll. Und letztens konnte ich ihn auch live hören. Ich habe Perfume Genius, ich bin seit über 10 Jahren Fan, ich habe ihn das erste Mal live gesehen, vor 2-3 Wochen. Da hat er den auch live performt und auch so... Der stand da und ich wusste, der Song ist der nächste von der Setlist, weil ich die Setlist schon ausgecheckt habe, weil ich unbedingt wollte, dass dieser Song gespielt wird. Und ich wusste, das ist so Song 4. Und nach Song 3 steht er da so und sagt so, ah ja, welcher Song ist nochmal als nächstes? Ja, okay, ach der, okay. Und dann rockt er den da einfach so weg und steht da und singt den tollsten Song der Welt, als wäre es nix. Das war, und ich habe in der ersten Reihe gestanden und geflennt. Das war auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ja.
Oh. Ich dachte, du hättest ihm dann gesagt, was auf seiner Setlist als nächstes kommt.
Ja, ich dachte auch kurz zwischendurch, auch Mann, das wäre der perfekte Moment gewesen für so eine kleine Interaction. Brannte
unter den Fingernägeln.
Ja, aber ich habe mich nicht getraut. Ich war so eingeschüchtert von dieser Präsenz, von diesem tollen Menschen. Ja, genau.
Ein toller
Mirko,
Mensch,
was hast du
ein
denn
tolles Lied,
nächstes für uns?
Ein toller Film. Ich habe als nächstes auch etwas Upliftendes mitgebracht. Wir haben uns ja so halb abgesprochen vorher, aber trotzdem, dass jetzt so eine Mood-Buster-Struktur aus dieser Mood-Booster-Struktur, hoffentlich Booster, aus dieser Sendung geworden ist, das war dann doch irgendwie so halb aus Versehen. Aber der nächste Track ist auch eher ein Feel-Good- und Uplifting- bzw. tröstender Song. Es ist ein Lied aus einem Film von Hirokazu Koreeda, den man zum Beispiel von dem Film Shoplifters kennen könnte oder Monster zuletzt. Und dieser Track ist aus einem Film, der kaum bekannt ist, aber ich finde einer seiner besten. Der Film heißt I Wish und den Track, den wir hören, der heißt Kiseki. Das bedeutet zu Deutsch oder zu Englisch Miracles oder zu Deutsch Wunder. Und die Band heißt Kuruli.
Musik. Mirko, ich habe lange kein so schönes, langes Gitarrensolo mehr gehört. Das war ja ganz, 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 ganz toll. Ich bin ja auch, als ich so Musik für mich entdeckt habe, erstmal so alle Musikmagazine durchgegangen und habe so diesen ganzen klassischen Kosmos an so Rockalben, die man mal gehört haben sollte, alle irgendwie durchgehört. Und wenn ich dann so ein schönes Gitarrensolo höre, das holt mich schon immer noch ab. Das finde ich richtig toll. Ich hatte auch bei diesen Backing-Vocals, die dann zwischendurch reinkamen und noch so ha, ha, oder so gemacht haben. Ja, irgendwie vom Sound her und wie die reinkamen, hat es mich kurz daran erinnert, wie so, hast du jemals Dark Side of the Moon von Pink Floyd gehört?
Ja, ja.
Wie die Vocals einfach so abgemischt wurden. Ich weiß nicht, das hatte so eine ähnliche Schönheit, aber auch es war auch so ein bisschen haunting, weiß nicht. Fand ich toll, wie die reinkamen. Ja, mag ich. Ich habe natürlich gar keine Ahnung, worum es geht im Song. Und den Film habe ich leider auch noch nicht gesehen. Dementsprechend kläre mich auf, Mirko. Was ist der Kontext?
Ja, also worum es geht im Song, da habe ich mal wieder auf eine Internetübersetzung vertraut. Ich habe aber das Gefühl, die sind beim Japanischen selten korrekt oder ich bin einfach zu blöd, es zu verstehen. Also hier ein kurzer Auszug aus den Lyrics. Today, 6 billions of people are breathing, feeling and living. Today, 50 hundreds of children are starving, fearing and dying. Would you tell me why? What could I do with this? Tell me why. How could I remember this? Life is yours because your imagination is all there for you. My love is for you because my inspiration is all here for me. Lässt einen ein bisschen mit so Fragezeichen zurück. Gerade ja, weil die Musik so uplifting ist und der zweite Satz soll gleich 50.000 sterbende Kinder sein. So.
Oder es sind einfach alle ÜbersetzerInnen konstant deprimiert.
Ja, das kann auch sein. Aber es sind auch immer diese großen Wörter. Dann da Inspiration, Imagination, my love for you. How can I remember? Tell me why. Could you tell me why? What could I do with this? Ja. Aber das ist eben auch dieses brutal Ehrliche. Und das mag ich einfach sehr gern. Und ich habe das Gefühl, Hirokazu Koreeda mag das auf jeden Fall auch. Denn das schätze ich total an seinen Filmen, dass sie immer so direkt sind, dass sie so positiv sind, sie sind wirklich das Gute in der Welt, aber sie sind auch nicht naiv, also da passieren schon auch schlimme Dinge und trotzdem, ja, nimmt man das Leben so, wie es ist und ja, versucht das Gute zu sehen und das Gute zu schätzen. Und in diesem Film geht es um zwei Brüder, die nach einer Trennung auseinanderziehen, in zwei verschiedenen Städten jetzt wohnen und beide daran glauben, dass wenn sich zwei Shinkansen-Schnellzüge an einer Stelle treffen und man dabei ist und das sieht, dass man sich dann etwas wünschen kann und dass dieser Wunsch dann auch wahr wird. Und die beiden wünschen sich natürlich, dass sie wieder zusammen wohnen können, dass sie wieder zusammenziehen werden. Also brechen beide Brüder jeweils mit ihren Freundesgruppen am anderen Ende von Japan auf, um sich in der Mitte bei diesen Shinkansen-Zügen zu treffen. Und das Ganze hat dann so ein bisschen Roadtrip-Qualitäten. Das Ganze ist auch Familiendrama. Und es ist extrem bittersweet. Also es ist ein wunderschöner, zuckersüßer und zugleich sehr, sehr trauriger Film, auch wenn es kein ganz großes Drama da gibt. Aber dieser Song spielt ganz zum Schluss, nachdem die Kids ihre Wünsche ausgesprochen haben und wir als Zuschauer aber schon wissen, die Züge waren nur Züge und der Wunsch, ob er sich wirklich erfüllen wird, wahrscheinlich eher nicht. Und den Kindern wird das selbst irgendwie auch bewusst, während dieser Song läuft und sie sich auf den Rückweg begeben, in ihre jeweilige Heimat, zusammen im Zug sitzen, aus dem Fenster gucken und irgendwie spüren, etwas hat sich verändert, aber wahrscheinlich nicht so, wie sie sich das vorher ausgemalt haben. Und dieses Bittersüße, das bringt dieser Song für mich einfach total rüber. Und ich finde, der Song ist auch einfach. Also der hat auch keine super komplizierte Struktur oder so. Und dass dann aber auf dieser Oberfläche so rumgejazzt wird mit diesem ewig langen Gitarrensolo, das passt dann auch wieder. Also man hat quasi dieses schlichte, dieses einfache Fundament, aber wie das dann ausgeführt ist, ist so handwerklich ganz, ganz toll. Und ja, das mag ich am Lied und das mag ich am Film, das mag ich am Filmemacher. Die Band Kuruli hat für Koreeda sowieso Bedeutung und findet sich im Werk hier und da wieder. Ich finde, das passt auch wirklich perfekt zusammen und dieser Film, I Wish, ich muss ihn hier eigentlich allem und jedem empfehlen. Schaut den euch unbedingt an, wenn ihr, vor allem wenn ihr starten wollt in das Werk von Koreeda, dann finde ich sowas wie Shoplifters oder Nobody Knows oder Like Father, Like Son, das sind so gar nicht die guten Einstiegsfilme. Aber Monster und I Wish, ich finde, mit denen kann man sehr, sehr gut in dieses wunderschöne, große Werk des ja vielleicht gerade bedeutendsten japanischen Filmemacher einsteigen.
Wunderschön. Ich bin komplett sold. Die Beschreibung der Geschichte klingt, also das klingt halt einfach nach komplett, nach was für mich. Also ich sehe mich da jetzt schon am Ende des Films im Sessel sitzen und weinen. Aber total glücklich sein, dass ich das erlebt habe. Das ist eine super, super schöne Filmprämisse. Wie toll, dass, guck mal, in anderen Ländern, da wird nicht immer nur bei Roadtrip-Filmen ans Meer gefahren, sondern da fährt man zu Gleisen, wo sich Züge treffen. Sowas geht auch, wer hätte das gedacht?
Ja, das ist halt eine Poetry.
Ja, das ist halt wirklich Poetry. Das ist wirklich, also ich finde allein die Beschreibung, die du jetzt geliefert hast, schon wunderschön. Und ich kann es jetzt kaum erwarten, da einzusteigen. Bei Koreeda will ich sowieso schon länger ansteigen. Shoplift, das habe ich hier schon im Blu-ray-Regal stehen. Und Monsters wollte ich damals sehen. Der lief nämlich vor 2 Jahren beim Cologne Film Festival hier. Aber ich habe Corona gekriegt damals nochmal und konnte da nicht hin. Das wäre sonst mein Einstieg gewesen. Und seitdem habe ich den noch nicht nachgeholt. Von daher, jetzt habe ich vielleicht einen noch viel besseren Starting Point von dir präsentiert bekommen. Wie toll. Ich freue mich richtig. Und den Song fand ich auch richtig, richtig schön. Ich kann verstehen, dass er dich auch schon zum Weinen gebracht hat dann.
Ich möchte nur noch hinterher schieben, dass die Band aus zwei Members besteht, nämlich Shigeru Kishida und Masashi Sato, und dass sie auch ein Nummer 1 Hit in den japanischen Albencharts gelandet haben, also Kurudi, keine ganz Indie J-Rock Band. Und jetzt bin ich ganz gespannt zu hören, was du mitgebracht hast, denn du hast gerade schon angeteasert, als du gesehen hast, dass mein Song jetzt 6 Minuten 30 gedauert hat, dass dein Song noch ein bisschen länger dauern wird. Du hast uns einen 10-Minuten-Track mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, was das sein kann. Bin super gespannt. Please. Was hast du dabei?
Ja, ich habe es dir eben schon kurz off-air gesagt, damit wir hier so ein bisschen die Zeit einschätzen können. Ich habe einen ganz, 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 ganz tollen Track mitgebracht, der zur Hälfte sehr ruhig, ambientig, meditativ ist und dann uns aus diesen ganzen Tränen, die wir hier jetzt zusammen geweint haben, aus der ganzen Melancholie, die lassen wir jetzt wirklich endgültig hinter uns und wir gehen rein in die Euphorie. Der Track ist lang und in den ersten Minuten passiert gar nicht so viel, aber bleibt auf jeden Fall dran. Es lohnt sich, weil erst durch diese ersten Minuten hittet das Ende umso besser. Ich weiß, dass du den Film, aus dem der Track kommst, auch magst. Und ich bin gespannt, ob du weißt, welcher das ist. Ich lasse dich mal wieder im Dunkeln. Und ich schicke dir jetzt auch extra den Link, damit du gar nicht durch Spotify gespoilert wirst. Ich sage aber, wie der Track heißt. Vielleicht fällt es dir ja auch schon sofort ein. Der Track heißt Festival und ist von der Band Sigur Rose.
Ja, da weiß ich, woher es kommt. Und zwar aus 127 Hours.
Hours, genau.
Yeah, nice. Oh, ich freue mich. Den liebe ich. Charlie, du rennst da natürlich offene Türen ein bei mir. Ich liebe diesen Track. Ich habe ihn schon sehr, sehr oft gehört. Und ich mag den Film auch total. Und ich finde, also bei 127 Hours geht es ja um, heißt der Aaron Ralston? Ich weiß nicht, wieso sich dieser Name so extrem in mein Gehirn eingebrannt hat.
Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Aaron Ralston, ja, oder Ralston. Ja, so. Warum weißt du das?
Ich glaube, ich weiß das, weil das waren die ersten Oscars, die ich in meinem Leben live geguckt habe. Und das Besondere in diesem Jahr war, dass James Franco sowohl nominiert war als bester Hauptdarsteller, als auch moderiert hat mit Anne Hathaway an dem Abend. Und alle auch nachher gesagt haben, das war ganz, ganz schlimme Moderation. Für mich, der zum ersten Mal die Oscars gesehen hat, ich fand das alles ganz toll und bezaubernd und aufregend. Und ich fand auch damals die Auswahl der Filme absolut iconic. Das war das Jahr mit Inception, mit Black Swan, mit True Grit und eben auch mit 127 Hours. Und ich habe auch eine totale Danny Boyle-Schwäche, weil ich einfach immer Musikvideos in Filmen total cool finde. Und ich finde, Danny Boyle-Filme sind nur Musikvideos, die irgendwie aneinandergereiht werden und ein bisschen Stuff dazwischen. Und diese letzten 10 Minuten von 127 Hours sind das totale Musikvideo. Und es hat sich ja schon so lange angestaut. Es geht ja um diesen Aaron Ralston oder Ralston, der beim Klettern sich so einquetscht in so einem Felsspalt, seine Hand steckt zwischen Spalt und Stein fest und er muss sie dann später mit einem stumpfen Taschenmesser sich absägen. Eine schreckliche, schreckliche Szene, die ich nicht vergessen kann. Insbesondere nicht das Geräusch, das diese Sehne macht, wenn er sie durchtrennt. Eieiei, ist das schrecklich, immer noch. Danach wird der Film aber total uplifting und dieses Gefühl von Freiheit, nachdem man mit Aaron in diesem Film für 70 Minuten in dieser grauen Felsspalte feststeckte, dieses Gefühl von Sonne auf der Haut, aus einer schlammigen Pfütze trinken und dann ganz zum Schluss sieht man nochmal, wie er in einen Pool springt und dort schwimmt mit nur noch einem Arm, dieses Gefühl von, ist das Leben nicht total lebenswert, ist das Leben nicht schön, ich finde, das bringt dieser Track total rüber, dieser Film auch, das ist etwas, obwohl es ja eigentlich eine tragische Begebenheit ist, von der hier erzählt wird, es ist ein extrem lebensbejahender Film, der einen eigentlich sofort aus seinem Sofa rauskickt und in die Welt schmeißen möchte und dir sagen möchte, du kannst das alles machen, du kannst da jetzt rausgehen und fast alles machen, was du willst, tu es. Diese Lebensfreude überträgt auch dieser Track hier für mich total. Ich weiß nicht, ob ich geheult habe damals, aber Gänsehaut hatte ich ganz bestimmt und ich habe, weiß ich, diesen Schluss ganz, ganz oft mir auch angeguckt. Also ein ganz toller Film mit ganz, ganz vielen tollen anderen Tracks auch. Ich liebe auch das Intro-Lied von Royal Blood heißt die Band, glaube ich. Also, I love it, Charlie.
Ich finde es so geil, dass du, also so, du hast mir gerade sehr viel meiner Notizen vorweggenommen,
oh nein,
aber ich finde das so krass. Nein, das ist gar nicht schlimm, weil ich finde es total toll, das zu hören, wie das gerade so aus dir rausströmt und dass du wirklich, also du teilst alle Gedanken, die ich irgendwie auch mit diesem Film verbinde, und ich finde es total krass zu sehen, wie sehr sich gewisse Bilder bei dir auch verankert haben. Also diese Pfütze auch, aus der er trinkt, zum Beispiel da am Ende, die bleibt mir auch immer in Erinnerung. Selten war ich so glücklich, jemanden aus so einer dreckigen Pfütze trinken zu sehen. Es ist ein Film, der irgendwie auch, über den redet niemand mehr so richtig, aber ich finde den wirklich, also so, ich habe den wirklich sehr gut in Erinnerung. Ich habe mir jetzt auch nochmal das Intro angeguckt, das hast du ja gerade auch schon erwähnt. Wo es einen Song gibt, Never Hear Surf Music Again von Free Blood, die du gerade schon erwähnt hast. Und da begleiten wir James Franco, der den Aaron Ralston oder Ralston, ich der hätte gedacht Ralston, hätte ich nachgucken sollen, Entschuldigung. Da begleiten wir ihn in den Canyon auf der Autofahrt dahin. Und das ist eigentlich auch wirklich eine Sequenz, die so geschnitten ist wie ein Musikvideo. Ich erinnere mich auch daran, einfach nur diese Sequenz ganz oft geguckt zu haben, weil die so cool geschnitten ist und so cool inszeniert ist. Ansonsten hat der Film noch ganz viele andere tolle Soundtrack-Highlights.
Oder sogar Triple
Split-Screens. Genau, ja, das ist nicht nur einmal gesplittet, da wird viel gesplittet im Screen. Und es gibt noch ganz viele andere tolle Tracks. Es gibt Sa Plan Pour Moi, das ist ja ein sehr bekannter Song, aber den kannte ich vor dem Film auch noch nicht. Und man hat ja immer die Filme, also wenn man das erste Mal Musik entdeckt, so war das zum Beispiel auch bei Perks of Being a Wallflower, bei mir mit Heroes, mit Bowie, egal wie in wie vielen Filmen die sonst schon zugegen waren, diese Songs, der Film, in dem du den Track das erste Mal hörst und diese Erfahrung machst, der bleibt oft richtig hängen und wächst einem dann so richtig ans Herz, wenn man die Musik dann noch weiter ins Leben trägt. Und so ist das bei dem Song auch. Es gibt einen ganz tollen Song über die Endcredits, If I Rise, mit der Popsängerin Dido und wo auch der Soundtrack-Komponist à la Rucka Rayman mitgearbeitet hat und den komponiert hat. Der Score ist wunderschön, kann man sich so anhören, selbst wenn man keine Lust hat, zu sehen, wie James Franco sich da den Arm wegschneidet im Canyon, kann man den Soundtrack super toll hören. Ja, aber ich finde auch den Film sehr lohnenswert, weil ich es doch sehr spannend finde, wie viel Danny Boyle da rausholt aus so einer ganz simplen Prämisse von, wir sind irgendwie ab Minute 7, hängt unser Hauptcharakter da in diesem Canyon fest und der Arm hängt fest mit diesem Stein und der kann sich erstmal nicht bewegen. Aber dann driftet er so ab in ganz viele Traumsequenzen und geht damit irgendwie richtig cool um. Also ich finde den, ja, ich finde den richtig, richtig toll und auch so ein Film, der, über den nicht mehr viel geredet wird, wie gesagt. Und ja, vielleicht jetzt ein bisschen mehr. Vielleicht habt ihr da draußen Lust bekommen, den nochmal anzuhören. Ich habe auf jeden Fall jetzt nochmal richtig Bock, den zu sehen.
Ja, ich auch. Und ich habe durch diesen Film auch Lovely Day von Bill Withers kennengelernt. Das ist es auch auf jeden Fall wert gewesen. In dieser tollen Sequenz, wo er sich eine Cola wünscht und man dann so einfach 30 Werbeclips aneinander geschnitten sieht von Leuten, die Cola-Dosen öffnen und da ist dann so, man hat so richtig, man spürt das Gefühl von, ich habe 2 Tage nichts getrunken, ich hätte so gerne jetzt eine kalte Cola. Zu diesem Song.
Ja.
Ach, perfekt, ja, doch, doch, doch. Ja. Doch, der ist gut.
Ich kann ja... Ich kann noch kurz eine Sache sagen zu der Band Sigur Rós und dem Song. Die Band ist sehr dafür bekannt, dass sie halt eben ist so eine Postrock-Band und eben sehr dafür bekannt, dass sie viel auf Isländisch sind, aber auch auf Von Lenska. Und Von Lenska ist ein Name, den sich die Band ausgedacht hat für die Vocals des Frontsängers, die aber eigentlich nur gibberish sind. Also das ist auch eben ein Song-Festival. Das ist gar keine feste Sprache. Das sind Silben, die er sich dazu gedacht hat und Melodien, die er sich dazu ausgedacht hat, die einfach zur Musik passen, aber keine klare Sprache und keine klaren Wörter ergeben. Man kennt das zum Beispiel auch von der Band Cocteau Twins, die du ja vielleicht auch kennst. Und die ist auch sehr bekannt dafür, dass da eigentlich nur gibberish gesungen wird, aber es klingt so geil und so gewollt, dass man das fast gar nicht merkt. Voll das krasse Talent irgendwie, das könnte ich nicht. Ich finde das ganz beeindruckend und aber gar nicht störend. Ich finde das super, super schön anzuhören. Genau, und das ist irgendwie vielleicht auch nochmal ganz cool zu wissen, um einzuordnen. Was haben wir da gerade eigentlich angehört? Gibt es da irgendwie noch einen Inhalt, der da gesungen wird? Nein, es geht einfach nur um die Musik selbst, um das Gefühl irgendwie. Ja.
Und Sigur Rós haben ja auch für ganz viele andere Filme ganz tolle Soundtracks gemacht oder die Musik wurde verwendet. Zum Beispiel erinnere ich mich an Beautiful Boy. Da läuft auch in der ganz langen Sequenz Sveffen Geengler. Da weiß ich jetzt nicht, ob es die Fake-Sprache oder das Isländisch ist. Und ich erinnere mich auch an einen Gastauftritt bei Game of Thrones, wo die Band, glaube ich, dort als Minnesänger tatsächlich auftreten und den Tod von König Joffrey besingen. Ja, Reigns of Castamere. Genau, Reigns of Castamere. Castamere.
Ja, das ist schon toll. Ja, das ist doch... Das läuft dann ja über das Outro in der Game of Thrones Folge nochmal, ne? In der Folge selbst spielen die das nicht, aber so über dem, wenn dann, ich sag Outro, aber so, ja, die Credits, wenn die Credits der Folge laufen, hört man diese hohe Stimme. The lion still has claws. Ach, das, ja.
Das ist richtig toll. Ey, das ist auch ein toller Song. Ja, also ich glaube, in Game of Thrones müssen wir auch mal reindigen. Da sind auch ein paar Tränen geflossen und nicht nur Tränen der Rührung, möchte ich sagen.
Ja, ja, ja. Ach, Mirko, das war eine richtig, richtig schöne Sendung. Oh, wie viele tolle Songs das alles waren.
Ja, ich habe mir literally alle abgespeichert, die ich nie schon abgespeichert hatte. Also ich fand es auch wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe das Gefühl, da gibt es aber trotzdem noch viel mehr. Also vielleicht können wir das ja irgendwann in unbestimmter Zukunft, wenn uns die anderen Themen ausgegangen sind, nochmal fortsetzen.
Ja, dann machen wir Weinen Part 2. Jetzt wird noch mehr geweint oder so.
Jetzt erst recht. Und bis es soweit ist, schmeiße ich uns jetzt noch mit dem Rauschschmeißer raus. Es gibt keinen Podcast, aber eine Radiosendung, die für mich zumindest inspirierend war, dass ich dachte, boah, so über Musik reden, ich wünschte, das könnte ich auch. Und das ist die WDR 5 Silvester-Sendung, die von Anke Engelke und Roger Willemsen traditionell moderiert wurde. Und da haben die beiden sich immer gegenseitig Songs vorgestellt. Ich habe Roger Willemsen als Person des öffentlichen Lebens leider erst kennengelernt, als er schon tot war. Und alles, was ich seitdem dann von ihm mir noch angeguckt habe, seine Talkshow-Auftritte, seine Bücher, die ich gelesen habe, seine Hörbücher, all das hat für mich auch immer diesen Vibe von Postmortem, weil ich es eben auch Postmortem irgendwie erst entdeckt habe. Und trotzdem kann ich diese Tragik nicht ganz abschütteln, was eigentlich Quatsch ist, weil jeder stirbt ja irgendwann mal und das macht ja dann nicht gleich das ganze Leben unfassbar tragisch im Nachhinein. Das ist ja einfach auch normal, auch wenn vielleicht Roger Willemsen etwas früher aus dem Leben geschieden ist, als, ja, als es sein sollte. Trotzdem haben mich diese Jahresrückblicke immer ganz, ganz traurig gemacht, weil mir irgendwie bewusst war, wie dort, ohne dass Roger Willemsen es selbst wusste, er seinem baldigen Tod entgegenmoderiert hat und man eben auch genau sieht, zu welchem Silvester diese Sendungen aufhören. Und in der Folge aus dem Jahr 2011 wird ein Song vorgestellt, den ich auch wirklich ganz, ganz berührend und ganz, ganz toll finde, von Anke Engelke, glaube ich. Und den möchte ich jetzt hier an dieser Stelle als Between Podcasts, Between Radio Shows, möchte ich jetzt hier auch nochmal spielen. Und zwar ist der Song Drive Darling von der Band Boy. Das ist ein Musikduo, das besteht aus der Zürcher Sängerin Valeska Steiner und der Hamburgerin Sonja Glas. Und ich finde, es ist, du hast vorhin Outro gesagt, das perfekte Outro-Lied ist es ein Lied, bei dem es darum geht, wegzufahren, sich zu verabschieden, zu gehen. Und ich habe dann und wann doch ein Tränchen verdrückt, als ich diesen Song gehört habe, insbesondere auf Zug- oder Autofahrten, wenn ich das Gefühl hatte, etwas zu verlassen, einen Ort zu verlassen, jemanden zu verlassen, etwas hinter mir zu lassen. Das ist traurig und so lasse ich auch diese Sendung für heute hinter mir, hinter uns. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir beide und ja, habt vielleicht sogar auch das eine oder andere Tränchen verdrückt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis ganz bald.
Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören. Bye, bye.